Kai beschäftigt sich seit Jahren mit Infektionskrankheiten. Er hat molekulare Biomedizin studiert, arbeitet als Wissenschaftsjournalist. Und dann infiziert er sich mit HIV.
Oh Gott, was werden die Leute denken? So, du bist ein Experte für diese Sachen, du schreibst darüber und jetzt bist du positiv.
Solche Gedanken hatte er direkt nach seiner Diagnose. Wie Kai inzwischen mit dieser Infektion lebt, davon erzählt er uns heute. Wir schauen aber auch drauf, wie es weltweit aussieht.
Wir könnten diese Epidemie mit den Instrumenten, die wir haben, im Grunde genommen morgen beenden.
Warum die Diagnose HIV aber immer noch alles sein kann, zwischen Todesurteil und gut behandelbar, das klären wir heute in dieser Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News suchen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. In München findet diese Woche die Welt-AIDS-Konferenz statt, bei der ist er auch am Start.
Ich bin Kai Kupferschmidt, ich bin Wissenschaftsjournalist. Ich schreibe seit 15 Jahren vor allem über Infektionskrankheiten, vor allem für Science, ein Magazin in den USA.
Kai ist auch einer der Hosts des Podcasts Pandemia und er lebt seit über 10 Jahren mit HIV. Ich habe ihn gefragt, was in ihm vorgegangen ist, als er die Diagnose damals bekommen hat.
Ich weiß es noch genau, ich bin aus der Arztpraxis rausgekommen, war irgendwie ein sonniger Tag und ich bin da rausgekommen und war so ein bisschen schon geschockt, aber im Grunde genommen dachte ich so, okay, du weißt, was das bedeutet, du kannst damit umgehen. Ich habe einen sehr guten Freund von mir angerufen und ihm das erzählt, war sehr gefasst, bin sogar arbeiten gegangen dann hinterher und dachte so, okay, das ist jetzt nicht, was du wolltest, aber das kriegst du hin, weißt du irgendwie, was damit los ist. Und es war eigentlich erst abends am Ende des Tages, als ich dann irgendwie im Bett lag und gedacht habe, jetzt schlafe ich ein, und ich schlief nicht ein, sondern es ging die ganze Zeit in meinem Kopf rum, einfach dieses, das ist jetzt irgendwie in dir drin, diese Viren. Ich habe mir das wirklich vorgestellt, wie die sich vermehren in meinem Blut, und das wirst du nie wieder in deinem Leben los. Es war wirklich wie eine Panikattacke. Also einfach, ich habe das, glaube ich, mal beschrieben als so eine Art Platzangst in meinem eigenen Körper. Also dass da plötzlich jemand anders bei dir mit drin wohnt, den du nie wieder los wirst. Und so hat sich das angefühlt. Und das war so die stärkste emotionale Reaktion, glaube ich, die ich dazu damals gehabt habe, war irgendwie dieser Moment. Und sobald ich dann angefangen habe, Medikamente zu nehmen und wusste, okay, die werden das Virus jetzt sozusagen ein bisschen einhegen, dann habe ich mich auch sofort irgendwie anders gefühlt, ehrlicherweise.
Da war wahrscheinlich auch diese Rolle, die du hast, so dadurch, dass du molekulare Biologie studiert hast, dich viel wissenschaftlich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hast, Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich, ne? Auf der einen Seite wusstest du, okay, es gibt Behandlungsmethoden, auf der anderen Seite dann eben auch, okay, was jetzt in deinem Körper genau vonstatten geht.
Ja, total. Also ich glaube, im Großen und Ganzen war es schon eher ein Segen, einfach, glaube ich. Mhm. Aber klar, man weiß es eben auch genau. Und was, glaube ich, echt das Schlimmere daran war für mich das Gefühl, oh Gott, was werden die Leute denken? So, du bist ein Experte für diese Sachen, du schreibst darüber und jetzt bist du positiv. Also da fing schon an, diese Selbststigmatisierung.
Ja, du hast gesagt, als du dann angefangen hast, Medikamente zu nehmen, gingen dann auch diese Sorgen, diese Ängste relativ schnell weg. Wie hat dann die Behandlung für dich ausgesehen und wie schnell hat die begonnen?
Das war so eine Phase, wo man im Grunde genommen anfing, alle Menschen, die eine HIV-Diagnose haben, direkt zu behandeln. Und ich wusste, okay, ich möchte jetzt sofort auf die Medikamente gesetzt werden. Das hat Vorteile. Und was bei mir dann passiert ist, ist einfach, dass das erste Medikament, was ich bekommen habe, die Viruslast ging einfach nicht richtig runter. Also der Arzt kann dann messen, wie viel Virus man im Blut hat. Und das weiß ich noch, das war der andere Moment, wo ich plötzlich richtig Angst bekommen habe, weil ich dachte, ich weiß genau, was passiert. Mhm. Und dann kriege ich dieses erste Medikament und die Viren sind zwar runtergegangen, aber nicht komplett, so wie es sein sollte. Und dann habe ich halt doch wieder so Ängste entwickelt von, okay, vielleicht klappt das alles bei dir nicht so. Also es ist eine etwas irrationale Angst im Grunde, die man da entwickelt. Aber im Grunde, dann haben wir anderes Medikament dann genommen und war dann relativ schnell, ja, so wie das heutzutage halt normalerweise ist, dass man dann unter der Nachweisgrenze ist, dass das Virus bei diesen normalen Tests nicht mehr nachgewiesen wird. Und ja, und so ist das jetzt seit mehr als 10 Jahren.
Seit mehr als 10 Jahren. Das bedeutet, du nimmst jeden Tag eine Tablette und dadurch bleibt das Virus unter der Nachweisgrenze? Oder wie genau funktioniert das?
Genau so. Einmal am Tag eine Tablette, da sind 3 verschiedene Wirkstoffe drin. Und das ist jetzt auch keine totale Katastrophe, wenn ich die jetzt mal einen Tag vergessen würde oder so. Also es dauert dann schon ein paar Tage oder Wochen, bis sozusagen das Virus dann zurückkommen würde. Ich stehe halt auf morgens und zum Frühstück nehme ich eine Pille. Also es ist jetzt nichts, ich assoziiere damit auch keine tieferen Gedanken mehr, sondern es ist ein Automatismus.
Ne? Ja. Und haben die Medikamente irgendwelche Nebenwirkungen?
Also ich persönlich merke davon sehr wenig. Es ist natürlich ein bisschen schwierig manchmal zu sagen, was ist jetzt Nebenwirkung von der HIV-Infektion über die Zeit. Also das wissen wir, dass HIV-positive Menschen schon ein höheres Risiko haben für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel bestimmte Formen von Krebs, dass die ein bisschen häufiger sind. Das kann damit zusammenhängen. Und es wird eben besonders im Magen-Darm-Trakt das Immunsystem sehr stark angegriffen am Anfang. Ich habe vorher nie Probleme mit meinem Magen gehabt. Ich habe das Gefühl, seit ich die HIV-Diagnose habe, habe ich viel häufiger mal irgendwie so Magen-Darm-Probleme, die ich früher nie gehabt habe. Ob das jetzt das Virus ist, ob das daran liegt, dass ich ein bisschen empfindlicher bin wegen der Medikamente, weiß man nicht. Aber im Großen und Ganzen merke ich davon nichts, nein.
Das heißt, man kann sagen, du kannst durch diese Medikamentenbehandlung sehr gut und sehr störungsfrei mit dieser HIV-Infektion leben.
Ja, und das ist tatsächlich, wenn man sich das klar macht, was für eine Entwicklung das gewesen ist, dass man in relativ kurzer Zeit gekommen ist von einer Situation, wo die Diagnose letztlich ein Todesurteil war, zu einer Situation, wo meine Lebenserwartung im Grunde genommen genauso groß ist wie die von jedem anderen und ich keine großen Beeinträchtigungen habe. Das ist schon Wahnsinnsentwicklung.
Wie bist du damit umgegangen, dann ja möglichen Partnern auch zu sagen, hier, ich bin HIV-positiv?
Ja, das ist wahrscheinlich das Schwerste. Und gerade am Anfang häufig hatte ich das Gefühl, okay, ich muss das jetzt irgendwie sagen. Ich muss jetzt klären, ob das für diesen Menschen okay ist oder nicht, weil ich ein bisschen Angst hatte, so was passiert, wenn ich das zu spät sage. Und er fühlt sich dann irgendwie so, als hätte ich das geheim gehalten oder so. Und ich weiß noch, das allererste Date, als ich dann auf ein Date gegangen bin, das erste Mal nach der Diagnose. Und ja, der Mensch letztlich gesagt hat so, hey, ich habe kein Problem damit, dass du HIV-positiv bist, aber ich finde, ihr solltet sozusagen euch untereinander finden und Partner sein und nicht mit uns Negativen. Das war so für mich so ein totaler Reality-Check, dass es natürlich irgendwie verständlicherweise auch irgendwie da Ängste und wirklich Berührungsängste gab, mit denen ich so, glaube ich, dann gar nicht mehr gerechnet hatte. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit sehr stark geändert, weil wir halt heutzutage Möglichkeiten haben, uns viel besser zu schützen. Ne? Also zum einen, die Medikamente, die ich nehme, führen eben dazu, dass ich nicht mehr ansteckend bin letztlich. Also ich kann Sex ohne Kondom haben mit meinem Partner und es ist kein Risiko, wenn er HIV-negativ ist, dass ich ihn anstecke. Ja. Und zum anderen gibt es eben PrEP, also die Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, man kann als HIV-negativer Mensch auch einmal am Tag letztlich eine Pille nehmen, die das Risiko, dass man sich dann ansteckt, auch gegen null senkt. Und das ist natürlich auch etwas, was dann den Umgang sehr stark geändert hat. Also wo man auch plötzlich nicht mehr das Gefühl hatte, man muss jetzt ein Gespräch über seinen eigenen Status unbedingt führen, manchmal in bestimmten Situationen, sondern die Frage war eher, bist du auf PrEP, bist du so. Das sind so Dinge, die wirklich die Kommunikation über HIV so in meinem Erleben zumindest in Deutschland sehr stark geändert haben.
Kai ist einer von knapp 97.000 Menschen in Deutschland, die mit dem HIV-Virus in ihrem Körper leben. Ihm geht es soweit gut. Das ist aber längst nicht bei allen Betroffenen weltweit der Fall. Anna Kohn aus dem Unboxing-News-Team hat sich die weltweiten Zahlen für uns angesehen. Anna, wenn wir erstmal auf Deutschland gucken, wie entwickeln sich die Zahlen denn hier?
Also letztes Jahr gab es einen leichten Anstieg. Da haben sich 2200 Menschen in Deutschland neu mit dem HIV-Virus infiziert, schätzt das Robert-Koch-Institut. Das sind 300 mehr als im Jahr davor. Und besonders gestiegen sind die Zahlen bei drogengebrauchenden Menschen und bei heterosexuellen Menschen.
Wie könnte man die Situation dann in Deutschland bewerten? Ist das gut, schlecht?
Also mehr als 2000 Neuinfektionen, das sind immer noch zu viel, meint Christoph Spinner, der ist Co-Vorsitzender der Welt-AIDS-Konferenz. Grundsätzlich ist die Situation in Deutschland aber gut, was zum Beispiel die Behandlung angeht.
In Deutschland ist die HIV-Situation eigentlich gut im Griff. Das heißt, alle Menschen, die wissen, dass sie mit HIV leben, haben Zugang zur Therapie, nämlich 99%. Und davon wiederum sind über 96% erfolgreich behandelt. Die größte Herausforderung in Deutschland liegt in der Diagnosestellung. Denn 8% aller Menschen mit HIV in Deutschland, so Schätzungen des Robert-Koch-Instituts, wissen nichts von ihrer Diagnose. Das heißt, sie haben keine Chance des Zugangs zur lebensrettenden Therapie.
Also eine frühe Diagnose ist ganz wichtig, damit Menschen dann auch behandelt werden können.
Wie sieht die Situation weltweit denn aus?
Weltweit sieht es leider ganz anders aus als in Deutschland.
Es leben 40 Millionen Menschen mit HIV. 1,3 Millionen HIV-Neuinfektionen berichtet UNAIDS pro Jahr. Praktisch jede Minute stirbt ein Mensch an AIDS-assoziierten Komplikationen. 630.000 Tote pro Jahr.
Das waren jetzt sehr viele Zahlen. Die kamen alle nochmal von Christoph Spinner, dem Co-Vorsitzenden der Welt-AIDS-Konferenz. Also 630.000 Menschen sind 2023 an AIDS-bedingten Krankheiten gestorben und laut UNAIDS sind das nur halb so viele wie 2010. Also die Todesfälle sind deutlich zurückgegangen. Mhm. Aber es gibt deshalb keine Entwarnung. Besonders große Sorgen machen sich die Experten von den Vereinten Nationen um Osteuropa und Zentralasien, zum Beispiel um Russland, die Ukraine, Usbekistan und Kasachstan. In diesen Regionen gibt es einen starken Anstieg der Neuinfektionen und da sind auch mehr als 40.000 Menschen letztes Jahr an AIDS-bedingten Krankheiten gestorben. Und die Präsidentin der International AIDS Society, Sharon Lewin, die sorgt sich vor allem hierum.
Ich bin optimistisch, dass wir AIDS wissenschaftlich besiegen können, bin aber pessimistisch, was politische Führer und einige Länder betrifft, die zu diskriminierenden Praktiken zurückkehren.
Jetzt läuft gerade die Welt-AIDS-Konferenz, da wird es ja sicherlich auch um aktuelle Zahlen gehen. Was sind da sonst die Themen?
Unter anderem Geld.
Die Covid-19-Pandemie hat natürlich zu einer erheblichen Umschichtung von Finanzmitteln geführt. Aber auch das Erstärken vieler rechtsnationaler Kräfte in einzelnen Ländern führen dazu, dass das finanzielle Engagement großer Staaten nachlässt. Und darauf wollen wir mit der 25. Welt-AIDS-Konferenz auch aufmerksam machen.
Und natürlich geht es auch um Themen wie neue wissenschaftliche Studien etc.
Neue Studien zu dem Thema verfolgt Kai auch sehr aufmerksam und er bekommt in München bei der Konferenz jetzt auch mit, was da genau diskutiert und neu vorgestellt wird. Und ich habe ihn gefragt, wie das ist, sich beruflich auch noch so viel mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man selbst HIV-positiv ist.
Ich habe am Anfang, das weiß ich noch, als ich das erste Mal auf einer Konferenz war, in Deutschland, nachdem ich die Diagnose hatte und es ging dann plötzlich um HIV und ich weiß noch, ich habe mich plötzlich gefühlt, als würde jetzt so ein Scheinwerfer gerade angehen über mir und alle merken jetzt, dass ich mich gerade total unwohl fühle und mich irgendwie total komisch benehme. Also es hat natürlich überhaupt niemand gemerkt, aber es war so ein krasser Moment, wo man plötzlich so dieses Gefühl hatte, der redet da vorne über HIV und der redet eigentlich über dich. Das hat sich natürlich relativ schnell total normalisiert und gerade diese AIDS-Konferenz hier in München ist halt interessant, weil diese Konferenzen sind sehr anders von den wissenschaftlichen Konferenzen, auf die man sonst so geht. Hier sind sehr viele Aktivisten, Menschen, die mit HIV leben. Also gestern war die große Eröffnungszeremonie zum Beispiel, Olaf Scholz hat gesprochen, aber es hat zum Beispiel dann auch ein Transmann aus Uganda gesprochen, der HIV-positiv ist. Also das ist hier total Teil dieser Konferenz und das ist natürlich für jemand wie mich, der beide Anteile so ein bisschen hat, in gewisser Weise ist das natürlich total, total angenehm in gewisser Weise.
Jetzt hat die Charité in Berlin ja vor kurzem bekannt gegeben, dass es ÄrztInnen gelungen ist, den insgesamt 7 Menschen weltweit von HIV zu heilen. Was hast du als erstes gedacht, als du die Meldung gehört, gelesen hast?
Also ganz ehrlich, ich habe halt natürlich die Ankündigung gesehen und ich habe als erstes gedacht, oh okay, noch einer, mal schauen, was daran jetzt neu ist. Weil es ist halt wirklich so, also als 2008 der erste Berliner Patient, Timothy Ray Brown, vorgestellt wurde, das war natürlich eine Weltsensation. Das war das erste Mal, dass irgendjemand geheilt wurde von HIV. Also das hatte einfach diesen Neuigkeitswert. Und jetzt haben wir, wie gesagt, das ist jetzt der 7. Patient. Also Heilung ist auch immer so ein bisschen schwierig. Das sind Menschen, die zumindest, wo das Virus jetzt seit Jahren nicht zurückgekommen ist. Ne? Ganz ausschließen kann man das im Grunde genommen nicht.
Ja.
Aber die Fälle sind im Grunde genommen alle auf die gleiche Art und Weise behandelt worden. Mit kleinen Unterschieden, auch jetzt der neue Berliner Patient, das wird bei Menschen gemacht, die ja nicht nur HIV-positiv sind, sondern die eben auch Leukämie haben, die eine Knochenmarkstransplantation brauchen. Und, ja.
Also bei dem Mann, der jetzt als geheilt gilt, das ist ein 60 Jahre alter Mann, ist HIV-positiv gewesen, sage ich jetzt, und hat aber auch Leukämie gehabt. Kannst du mal erklären, möglichst einfach, wie der dann behandelt wurde?
Also ich glaube, was man sich vielleicht klar machen muss, ist, dass Leukämie eben bedeutet, also ist eine Krebserkrankung. Krebs bedeutet normalerweise, da fangen Zellen an zu entarten. Also die teilen sich immer weiter, obwohl die sich nicht teilen sollten. Und bei einer Leukämie sind das eben in der Regel Zellen aus dem Blut, also zum Beispiel die Immunzellen, also auch die Zellen, die HIV angreift. Mhm. Und die Behandlung wäre jetzt, also ganz egal, ob jetzt jemand HIV-positiv ist oder nicht, man gibt eben eine Chemotherapie, die zerstört diese Zellen. Aber der Mensch braucht natürlich seine Zellen aus dem Blut und seine Immunzellen und darum kriegt er dann eben eine Knochenmarkstransplantation von einem geeigneten Spender und die geben ihm dann sozusagen neue Zellen, die nicht entartet sind und das ersetzt quasi die alten entarteten Zellen, die zerstört wurden. Das ist ganz grob gesagt jetzt das, was passieren würde. Und bei diesem ersten Berliner Patienten hat dann halt ein Arzt gedacht, wie wäre es denn, wenn ich diesem HIV-positiven Leukämie-Patienten als Knochenmarkspender einen Spender suche, der eine Mutation trägt, die quasi die Eintrittspforte für HIV verschließt letztlich. Und das haben die eben gemacht und dann haben sie einfach festgestellt, wow, das ist tatsächlich so, der konnte Jahre später dann die Medikamente absetzen und das Virus ist nicht wieder zurückgekommen, hat sich nicht wieder vermehrt.
Das heißt aber, das wäre jetzt auch keine Behandlungsmethode, mit der man in Zukunft andere HIV-Patientinnen und Patienten simpel heilen könnte, wenn ich das mal so zusammenfasse.
Ja, also das ist ein massiver Eingriff natürlich, den man nie machen würde, weil der natürlich Risiken trägt. Das würde man nie machen, wenn ein Patient nicht diese Behandlung braucht, weil er eine Krebserkrankung hat.
Weltweit sind ja knapp 40 Millionen Menschen HIV infiziert. Was wäre denn Stand jetzt der beste Weg, um HIV in Zukunft noch besser zu bekämpfen?
Die Situation, in der wir leben, ist so ein bisschen absurd eigentlich, weil, wie gesagt, das war früher ein Todesurteil. Heutzutage können wir es sehr gut behandeln und wir könnten diese Epidemie mit den Instrumenten, die wir haben, im Grunde genommen morgen beenden. Also wenn man sich vorstellt, wenn jetzt jeder Mensch, der HIV-positiv ist, morgen eine Diagnose bekommen würde, dass er HIV-positiv ist, die Medikamente bekommen würde, dann würde die Viruslast in seinem Blut senken. Wenn nicht mehr anstecken, letztlich wäre die Pandemie vorbei. Ja. Ne? Das heißt, die Frage in der Praxis ist die ganze Zeit, okay, wie sorgen wir dafür, dass Menschen, die dieses Virus tragen, das wissen, also dass die diagnostiziert werden, dass sie einen Test bekommen. Wie sorgen wir dafür, dass die, die ein positives Testergebnis haben, die Medikamente bekommen? Und dann, wie stellen wir sicher, dass die Leute, die die Medikamente bekommen, eben dann so gut behandelt werden, dass die Viruslast tatsächlich unter die Nachweisgrenze sinkt? Und das ist an unterschiedlichen Orten der Welt, gibt es da eben unterschiedliche Probleme. Und eine Sache, über die viel geredet wird hier in München und insgesamt im Moment, ist sogenannte Long-Acting Injectables. Also, dass man anstatt jetzt zum Beispiel jemandem eine Pille jeden Tag zu geben, sagt, der kriegt eine Injektion, also eine Spritze, alle 2 Monate oder alle 6 Monate. Und das wird sowohl entwickelt, um Menschen zu behandeln, also dass die nicht mehr die Pille nehmen müssen, sondern eben diese Spritze bekommen, aber auch statt als Präexpositionsprophylaxe, also um die Menschen zu schützen, dass die im Grunde genommen einmal alle 6 Monate eine Spritze bekommen und dann ihr Risiko, sich mit HIV anzustecken, im Grunde genommen null ist. Also das ist die Hoffnung, dass das dann an anderen Orten der Welt, wo es vielleicht sehr schwierig ist, diese Medikamente dann jeden Tag zu nehmen. Oder es geht zum Beispiel ganz einfach um junge Frauen, zum Beispiel in Südafrika, wo diese eine Studie jetzt gemacht wurde, die eben sagen, sie müssen diese Pillen heimlich nehmen, weil sonst sie eben konfrontiert werden mit dem Stigma, sie seien jetzt irgendwie sexuell promisk, freizügig oder sie seien Schlampen. Also es gibt da jede Menge verschiedene Gruppen, auf die man immer sehr, sehr genau schauen muss und verstehen muss, warum sind die Mittel, die wir im Moment haben, bisher in dieser Gruppe nicht genug eingesetzt, um weitere Infektionen zu verhindern. Das ist letztlich der Stand, würde ich sagen.
Da sagst du, spielt eben Stigma auch in unterschiedlichen Ländern, Regionen eine ganz große Rolle, aber natürlich dann auch Geld, oder? Also weil diese Spritze, nach allem, was ich bisher jetzt darüber gelesen, gehört habe, ist halt auch relativ teuer. Ne? Ist dann halt auch die Frage, wie großflächig du das auch Stand jetzt irgendwie einsetzen kannst.
Ja, das ist natürlich die andere Diskussion, die die Konferenz ein bisschen beherrscht.
Glaubst du, dass es irgendwann aber vielleicht doch auch noch eine Behandlung gibt, eine simplere Behandlung, um alle, die HIV haben, zu heilen?
Also das ist ja das Tolle an Wissenschaft. Ne? Es gibt ja dann immer wieder Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Ja. Also als die Genschere CRISPR vor einigen Jahren entdeckt wurde, das war natürlich etwas, da hatte niemand mit gerechnet, dass das irgendwann kommt, dass es so leicht sein könnte, Erbgut zu manipulieren. Und es gibt zum Beispiel Leute, die glauben, dass es irgendwann möglich sein wird, die Zellen im Reservoir zu finden und dann ganz gezielt letztlich das integrierte Virus da rauszuschneiden. Also da wird es auch neue Ansätze geben. Ich sehe bisher keinen Ansatz, der mich so richtig überzeugt, aber das ist, wie gesagt, in der Wissenschaft kann sein, dass jemand morgen rauskommt und sagt, wir haben da was ganz Neues entdeckt und dann eröffnet sich ein neuer Weg. Aber die Tatsache, dass wir ja eigentlich jetzt die Möglichkeit haben, jedem Menschen, der dieses Virus in sich trägt, ein normales Leben zu ermöglichen, dass wir das nicht bisher schaffen, systematisch weltweit auch wirklich jedem Menschen zugänglich zu machen, das ist das, was mich viel mehr beschäftigt, als die Frage, ob wir jetzt irgendwann sozusagen einem Menschen wie mir, der ein normales Leben lebt, jetzt noch das Virus irgendwie rauszuschneiden aus den Zellen.
Das heißt, klar wäre das mega, wenn man HIV, wenn man AIDS irgendwann relativ einfach heilen könnte. Aber auch jetzt gibt es eben schon richtig gute Behandlungsmöglichkeiten. Die müssen nur alle Menschen erreichen. Ein Viertel der Infizierten weltweit hat keinen Zugang zu HIV-Medikamenten. Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern, wenn ihr denkt, auch andere sollten sie hören. Und abonniert Unboxing News, damit ihr nichts verpasst. Das Team heute waren Monika Ahrens, Anna Kohn, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.